Manche Menschen beschäftigen sich mit Rassen und manche Menschen wollen verstehen, was unter der Oberfläche passiert. Dennis gehört ganz klar zur zweiten Gruppe. Was ich an ihm besonders schätze, er gibt sich selten mit der ersten Antwort zufrieden. Wenn etwas funktioniert, möchte er wissen, warum. Wenn etwas nicht funktioniert, möchte er verstehen, wieso. Und genau deshalb sind seine Beiträge für viele und auch für mich so spannend. Er zeigt nicht nur die Ergebnisse, er zeigt den Weg dorthin. Mit allen Erfolgen, mit allen Fragen und manchmal auch mit den dazugehörigen Umwegen, die Wege zu erreichen. Seit längerer Zeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Boa Subina. Testet unterschiedliche Ansätze, beobachtet genau und dokumentiert seine Erfahrungen sehr offen. Wer seinen Weg verfolgt, merkt ganz schnell, hier arbeitet jemand mit Leidenschaft, mit Geduld und einem enormen Interesse dem Zusammenhängen hinter dem gesamten Rasen. Ganz nebenbei entsteht dabei Jahr für Jahr ein Subina-Rasen, der ganz viele neugierig macht. Heute ist Dennis, der Gründer von Nonolan, bei mir zu Gast im Grasgeber-Podcast und ich freue mich auf ein Gespräch über Rasen, über Erfahrungen, Erkenntnisse und die Frage, warum manche Menschen einfach nicht aufhören können, tiefer zu graben. Grasgeber, der Schwarzenberger-Podcast mit Markus Schwarzenberger, deinem Rasen- und Grünland-Coach. Dennis, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke erstmal für die netten Worte, netten einleitenden Worte. Und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Ja, super. Dennis, bevor wir reinstarten, bevor wir über das ganze Thema Rasen sprechen, erzähl mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her?
Genau, ich bin Dennis, wie eben schon gesagt, der Gründer von Nonolan, wenn man es so sagen möchte. Genau, einfach der Name von dem Account, den ich auf Instagram betreibe. Und genau, bei meinem Account geht es um Rasenpflege, komme aus Braunschweig, in Mittelniedersachsen, Mitte Deutschland. Und genau, war auch da Rasenpflege, habe mich damals mit dem Thema beschäftigt, was heißt damals im Jahr 2023, 2022, so in dem Dreh, hat es da ein bisschen intensiver mit begonnen. Und genau, seitdem beschäftige ich mich mehr und mehr mit den ganzen Sachen und schaue einfach, dass ich meine Rasenfläche, die ich im Garten habe, immer sukzessive ein bisschen besser hinbekomme und auch mal Sachen ausprobiere, weil genau nämlich das ist das, was die meisten halt nicht machen, aber was die meisten machen sollten,
meiner Meinung nach. Ja, spitze. Das war ja eigentlich schon eine totaler perfekte Einleitung. Dennis, kannst du nur erinnern, wann war dein erster Rasen?
Hatte ich ja eben auch schon mal ein bisschen angeteasert. Es war so Richtung 2023, okay. Meistens aber auch schon im 2022 habe ich mich einfach mit meinem Garten ein bisschen mehr beschäftigt, weil erstmal war das Haus dran und dann irgendwann hat man sich dem Garten ein bisschen mehr gewidmet. Geht wahrscheinlich vielen so. Und dann einfach auch geguckt, was kann ich mir für eine Rasenfläche anlegen. Für mich war damals Gras, Rasen, Rasen, Gras. Also damit habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, gerade mit den Sorten, mit den Arten, die es alle gibt, weil das ist ja schon ein gewisser Unterschied. Und genau, so bin ich zu dem Thema gekommen. Und das Wichtigste, was ich da gemacht habe, ist mich einfach zu informieren. Welche Lage habe ich bei mir? Welche Ansprüche habe ich bei mir? Wir wohnen an der niedersächsischen Spargelstraße, da haben wir leichte sandige Böden und genau da muss man auch angreifen, meiner Meinung nach vom Boden zum Rasen und dann mit der Pflege weitermachen. Das ist eigentlich so mein Geheimrezept mit Ausprobieren zusammen, wo die Reise dann hingeht.
Ja, spannend. Das heißt, du bist genau gleichzeitig mit dem Einzug ins Haus schon direkt in diese Rasenleidenschaft reingetaucht oder ist das erst so schrittweise dann?
Das gekommen? Ist schrittweise entstanden. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Alter, weil als ich das Haus gekauft habe, war ich noch ein bisschen jünger. Da hatte ich die Prioritäten einfach noch ein bisschen anders gelegt. Ja. Und irgendwann hat man dann geschaut, wie kann man sich seinen Garten schön machen. Und da finde ich das Zusammenspiel auch immer gut. Eine schöne Rasenfläche mit einer schönen Begrünung drumherum. Ja. Das hat was. Und genau deswegen wollte ich aber auch, weil wir uns einen Hund geholt haben zu dem Zeitpunkt, eine große Rasenfläche bieten, damit der Hund da spielen kann und einfach glücklich ist.
War dieser der Kauf vom Hund dann so ein gewisser Art Triggermoment, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich einen Rasen, der was da wirklich standhaltet, wenn der Hund dann einmal richtig zum Dom beginnt seine Leidenschaft richtig ausübt?
Genau, also das hab ich gerade im ersten Jahr auch gemerkt, dass als ich mich mit dem Thema Rasen beschäftigt habe, da war natürlich noch nicht alles super. Das ist es jetzt immer noch nicht. Und das ist aber auch das Schöne daran, dass man sich immer ein bisschen ausprobieren kann. Ja. Gerade in den ersten Jahren, als die Fläche noch lückiger war, viel Boden zwischen war, Erde, hat man natürlich gemerkt, gerade nach dem Winter, Staunässe hat man da mit manchen Sachen gehabt. Da war es für die Hunde, fürs Spielen auch einfach nicht so schön und nicht so gut. Und dann habe ich natürlich probiert, über den Sommer, über den Frühjahr, der bessere Gras, Rasensamen hinzubekriegen und dann zu schauen. Da habe ich natürlich auch am Anfang erstmal ein bisschen Lehrgeld bezahlt und dann geschaut, okay, der Rasensamen, der war es jetzt nicht, weil der war zwar gut, ein schöner Zierrasen, aber mit der Scherfestigkeit für die Hunde, gerade mit den Krallen, ist es dann nicht das Richtige gewesen. Und so hat man dann geguckt. Bei mir ist das auch ein bisschen separiert in zwei Bereiche, an linke Seite und rechte Seite. Und da versuche ich auch immer noch mal ein bisschen mehr auszuprobieren, dass man sagt, okay, rechte Seite ist, sag ich mal, die Hauptfläche und die linke Seite, da kann man vielleicht auch mal vorne was austauschen, gucken und dann den Gegebenheiten anpassen.
Ja, Spitze. Du versuchst sehr viel, du testest sehr viel. Was ist der Moment, wo du sagst, das fasziniert dich nach wie vor so extrem?
Das Schöne ist, dass man halt auch immer was sieht. Und gerade wenn man im Sommer im Garten sitzt und so eine schöne grüne Rasenfläche hat, dann weiß man auch, okay, dafür hat sich die Arbeit gelohnt. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich auch noch, Freunde, Bekannte kommen vorbei, die sehen den Rasen und sagen, oh, so hätte ich das auch gerne. Oder was ist denn das? Das sind meistens die ersten Worte, auch von jemandem, der sich gar nicht mit dem Thema Rasen beschäftigt. Und denen einfach noch mal ein paar Tipps mitzugeben, grundlegende, allgemeine Sachen, das ist auch immer eine richtig gute Sache, weil nicht jeder muss so tief in die Materie reingehen, um einen vernünftigen Rasen zu haben.
Ja. Wir haben ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Wie schaust du eine Fußball-Weltmeisterschaft?
Ja, auch mit zwei Augen. Auf jeden Fall einmal natürlich auf Deutschland, dass man da guckt, okay, bei mir kommen wir aus Deutschland und da gucke ich natürlich, dass unser Team so weit wie möglich kommt. Ansonsten guckt man natürlich auch ein bisschen drauf, oh, helle Grassorten, dunkle Grassorten, man sieht die Streifen auf dem Feld. Das ist ja auch für viele ein richtig schön anzusehen, gerade auch in den heimischen Gärten, wenn man dann Streifen im Rasen hat, wie entstehen die überhaupt? Gibt es vielleicht auch Rasensorten oder Arten, die vielleicht das ein oder andere ein bisschen mehr widerspiegeln, gerade wie entsteht denn überhaupt so ein Streifen? Da guckt man natürlich auch ein bisschen drauf. Nichtsdestotrotz ist natürlich meiner Meinung nach auch das Wichtigste, dass es den Funktionsrahmen, also das Funktionelle, vernünftig ist. Unabhängig jetzt nochmal von dem äußeren Erscheinungsbild. Man hat natürlich auch, gerade wenn man in zweite Liga guckt und über die ganze Saison, hat man auch öfter mal Flächen, wo Poanua mit drin ist. Und dann sieht man diese helleren Spots so. Das sieht fürs Auge zwar nicht so gut aus, aber trotzdem, die Funktion ist in den meisten Flächen immer noch gegeben. Und man muss dann auch meiner Meinung nach nicht jedes Jahr, das machen ja auch viele Vereine, den Rasen austauschen, weil es dann optisch gut aussieht, sondern man kann dann auch mit dem Gegebenen auch noch ganz gut arbeiten. Und da auch Chapeau an die ganzen Greenkeeper, die es so auf den ganzen Fußballplätzen, Golfplätzen und so gibt. Die machen einen richtig guten Job und da kann man sich einiges von abschauen.
Absolut. Also das finde ich selbst immer sehr faszinierend, was da wirklich noch Potenzial oft drinnen ist und vor allem wie, mit was für einer Leidenschaft die da richtig ans Handwerk gehen. Dennis, bei dir fällt mir immer auf, du gehst, wie schon bei der Einleitung gesagt habe, sehr tief. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich auch sehr stark mit dem Thema Boden, vor allem, weil du wissen willst, wie das die Zusammenhänge da immer, oder wie das Ganze als System funktioniert. Das ist etwas, was ich bei sehr vielen vermisse, weil sehr viele natürlich nur gezielt auf einen Bereich schauen. Du versuchst das Gesamte als System zu betrachten und da deine Schlüsse rauszubekommen. Warst du da immer schon so?
Nee, ganz am Anfang noch nicht. Man kommt mit dem von Zeit zu Zeit immer mehr in das Thema rein. Man, gerade wenn man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt und dann nochmal auch die Unterschiede wissen will, kommt man an manchen Sachen gar nicht vorbei. Ja. Und Thema Boden müsste eigentlich das Erste sein, woran mit man sich beschäftigt. Ist aber nicht der Fall. Und ist auch nicht schlimm, meiner Meinung nach, weil man möchte ja erstmal sich mit der Thematik beschäftigen und dann sieht man, okay, was baut aufeinander auf und ich brauche erstmal eine richtig schöne Fläche, also einen Boden, wo ich das Ganze drauf aufbaue. Und habe ja eben schon mal gesagt, ganz am Anfang, Boden sind sandige Böden. Das ist ganz anders, als wenn man so einen lehmigen Boden hat. Da muss man halt auch nochmal gucken, dass man ein bisschen Quarzsand mit einarbeitet. Je nachdem, bei den einen muss man mehr einarbeiten, bei den einen weniger. Bewässerung, alles spielt miteinander ein. Und genau da muss man halt auch gucken, dass man das auch in Waage hält. Deswegen ist so eine Bodenanalyse meiner Meinung nach ganz am Anfang auch wichtig, um sich auch mal den Boden erstmal anzugucken. Was habe ich für Inhaltsstoffe drin? Wie ist der Boden aufgebaut von der Art und Weise, um dann auch zu gucken, welche Rasensorte suche ich mir aus? Weil nur weil ich das bei, nur weil ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal meine Rasenfläche als Beispiel, nur weil ich das nehme, heißt es nicht, dass es in allen Gärten das Beste ist. Sondern da muss man halt auch nochmal gucken. Das würde ich jetzt keinem irgendwie sagen, schau dir mal meine Rasenmischung an, die musst du jetzt nehmen. Nee, nee, nee. Also da kann man schon nochmal separieren und da muss man Boden, Rasen, Rasenart zusammennehmen, damit das dann auch Hand und Fuß hat und richtig schön dann auch über die Jahre auch passt.
Ja, perfekt. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Wie gehst du an die Sache heran? Und du hast jetzt gerade super ausformuliert, dass das mit der Bodenanalyse eigentlich das, sage ich mal, der Grundstein ist, wie man dahingehend weiter arbeiten kann. Jetzt würde mich auch Sache interessieren, wie oft machst du eine Bodenanalyse?
Ich habe jetzt das zweite Mal gemacht seit 2023. Ja. Habe es einmal ganz am Anfang gemacht und ich habe es jetzt nochmal gemacht, um auch nochmal zu überprüfen.
Ja.
Also man kann es jährlich machen, man muss es aber nicht jährlich machen. Also da würde ich auch einfach ein bisschen gucken und auch um den Geldbeutel ein bisschen zu schonen und so. Aber nicht am Anfang zu sagen, ah, ich mache das nicht, ich werfe erstmal den Samen drauf und gucke. Da sollte man vielleicht sich ein bisschen strukturierter rangehen an die Sache, um dann Geld wieder zu sparen. Da muss man halt auch ein bisschen gucken.
Ja.
Genau, aber so pauschal würde ich jetzt sagen, man schaut sich die Werte mal alle 2 Jahre an.
Ja.
Wie hat sich das verändert? Und wenn man dann weiß, was man für einen Boden hat, okay, dann kann man weiter Richtung Nährstoffe gehen. Spurenelemente, auch ganz wichtiges Thema.
Ja.
Nicht nur NPK.
Ja.
Wir haben ganz viele Spurenelemente, die sollten auch im Einklang sein. Und die sollte man sich dann irgendwann auch mal, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, einfach auch mal zu Gemüte führen und schauen, wie sind die denn?
Ja, spannend. Ja. Es ist schön, einen Profi gegenüber zu haben, weil da geht es einfach schon richtig in die Tiefe. Es macht richtig Spaß. Dennis, jetzt schaut man generell deinen Account, sehr viele deiner Freunde, schaut man die Accounts an. Man sieht ja meistens die Erfolge. Das ist ja das, was man zeigen will, wie schön da draußen ist und einfach wie man will jedem teilhaben lassen an der Freude und an dem Erfolg. Jetzt wissen wir aber, glaube ich, beide und wir alle, was auch zuhören, wissen, alles, was einen Erfolg hat, hat natürlich irgendwo Frust, Wut, Verzweiflung, viele Tränen, Schmerzen und sonst was. Was waren so deine größten Herausforderungen bzw. Rückschläge in dieser Phase?
Also da muss man halt auch immer gucken, diese Rückschläge sollte jeder aber auch machen. Darauf würde ich vielleicht erstmal eingehen.
Ja.
Weil wer das nicht macht, Fehler sind da, um sich das anzugucken und daraus auch zu lernen. Klar kann man jemanden an die Hand nehmen und sagen, mach das, mach das, mach das. Und dann lässt du den irgendwie alleine irgendwann stehen. Weiß er gar nicht, was er falsch gemacht hat. Ja, ich habe das gemacht, das. Da muss man wirklich seine Erfahrungen machen. Und das war jetzt auch das am Anfang, wo ich gesehen habe, okay, schattige Bereiche haben einen ganz anderen Anspruch als meine sonnigen Bereiche. Und so bin ich auch damals zur Pua Supina ein bisschen mehr gekommen und habe mir angeguckt, okay, ich möchte jetzt aber auch gerade im Anfangsbereich im März und im Herbst, wo bei uns in Mitteldeutschland halt dieses Wetter auch nicht so ist, wie wir es gerade draußen haben. Ja. Jetzt haben wir gerade 34 Grad draußen, Sonne ist auch schon viel zu heiß, stagniert der Rasen auch, muss man auch gucken, wie man damit umgeht. Aber wir haben halt nicht so ein konstantes Wetter. Wir haben schon eigentlich die meisten Tage sind nicht so schön und da möchte ich eigentlich, dass die Rasenfläche auch gut dasteht und auch gut arbeiten kann. Und mit der Pua Supina habe ich da jemanden, der sich auch in dem Terrain, in dem feuchten Klima wohlfühlt und mit einer gewissen Nährstoffgabe dann auch noch richtig schön über die Runden kommt. Und wenn man dann noch weiß, wie man so ein bisschen damit umgeht in den heißen Tagen, Sommermonaten, wenn man da die Bewässerung anpasst und sich auf seinen Garten halt konzentriert, dann kann das ein schönes Mittel sein, um über das ganze Jahr oder über ein großes Jahr eine vernünftige Fläche zu haben.
Ja, cool. Jetzt ist ja so eine Rasenfläche natürlich auch mit Investitionen verbunden. Man muss ja investieren, nicht nur die eigene Zeit und Nerven, sondern natürlich auch monetär ist da eine Investition zu tätigen. Wo hast du am meisten Geld verbrannt?
Verbrannt habe ich am meisten, jetzt muss ich kurz mal überlegen, ich würde es gar nicht verbrennen nennen, sondern so ein bisschen auch Lehrgeld bezahlen. Gut, Rasenmischung hatte ich am Anfang auch mal eine andere genommen. Ist jetzt aber gar nicht so, dass ich da so viel Geld verbrannt habe. Also ich würde es nicht verbrennen eigentlich, sondern da gibt es verschiedene Sachen, die ich mal ausprobiert habe, die dann nicht so gut funktioniert haben. Und es war jetzt nicht der Rasen oder der Dünger, da habe ich auch geguckt, dass ich verschiedene Dünger mal ausprobiere, weil das, was du nicht ausprobiert hast in deinem Garten, kannst du auch nicht sagen, okay, das funktioniert nicht. Und umso dichter irgendwann die Grasnarbe geworden ist, deswegen haben die Dünger, die ein bisschen gröber granuliert sind, damals noch ein bisschen besser funktioniert und jetzt Grasnarbe ist einfach ein bisschen dichter geworden und da gucke ich jetzt, dass ich feines Granulat habe, dass sich das auch noch ein bisschen besser verbessert. Deswegen würde ich es eigentlich gar nicht so darauf beschließen, dass ich es verbrannt habe, sondern ich habe einfach dadurch gelernt.
Ja, Also ist natürlich eine sehr harte Frage.
Genau.
eine sehr harte Frage, aber wie du richtig sagst, ist natürlich vielleicht auch dem geschuldet, dass du dich sehr viel auch schon informiert hast im Vorhinein und da schon eine sehr gute Lenkung gehabt hast. Aber ich finde auch den Punkt Lehrgeld oder halt in die Entwicklung zu investieren, eine sehr gute Herangehensweise, dass man die Freude definitiv auch nicht verliert. Ja. Wenn wir jetzt aber so weit schauen, welchen Fehler, der was da vielleicht noch unterlaufen ist, würdest du heute nicht mehr machen?
Ich würde auf jeden Fall, das habe ich auch ganz am Anfang gar nicht gemacht. Ich habe natürlich, wie die meisten, die Rasen mehr eine Mischung rausgesucht erstmal.
Ja.
Ich würde vielleicht ein bisschen anders an das Thema rangehen. Genau. Ja. Boden gucken. Ich sag das hier mal so, dann habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Stell dich mal einfach in deinen Garten und guck dir mal deine Bereiche an. Wie viele schattige Bereiche hast du? Wie viele sonnige? Hast du viele Bäume? Was sind überhaupt erstmal deine ganzen Gegebenheiten? Und danach würde ich das halt aussuchen, beziehungsweise mir dann im Umkehrschluss natürlich den Boden angucken, wie ist mein Boden aufgebaut, den Boden so weit vorbereite, dass das halt passt. Dann die Rasensorte rausnehmen, weil die einen brauchen mehr Nährstoffe, die anderen weniger, die einen brauchen mehr Wasser, die anderen weniger, die holen sich die. Man trainiert den Rasen dann auch ein bisschen. Und dann muss man sich einfach auch mal die Frage stellen, was sind meine Gegebenheiten im Garten? Habe ich vielleicht Kinder rumspielen, Hunde, habe ich das alles gar nicht, habe ich vielleicht eine Zierrasenfläche, möchte ich von der Schnitthöhe, das sind ganz viele Faktoren. Und wenn man sich das ein bisschen eingeordnet hat, dann kann man auch richtig hingehen und sich dann vom Boden bis zum Rasen die Sachen vernünftig auswählen. Und das ist vielleicht so eine Sache, die man am Anfang falsch macht, wobei ich da wieder bei dem Punkt bin, manches muss man falsch machen, weil sonst hat man irgendwann, wenn man nur alles richtig gemacht hat, da gibt es das funktioniert einfach nicht so. Klar, dann bist du an einem bestimmten Punkt, aber dann weißt du gar nicht, wo die Unterschiede sind. Ja, und die muss man auch kennenlernen.
Ja, das heißt, es fehlt dir dann der Aha-Moment.
Ja.
Und was war dein größter Aha-Moment?
Größter Aha-Moment war, als ich auch die Proasupina bei mir etabliert habe, weil die funktioniert bei mir richtig gut. Aha-Moment war dann aber im Umkehrschluss wieder, hat eine ganz andere Keimzeit als die Loli und Perenne. Ist gar nicht nach 7 Tagen oder 7 bis 10 Tagen da. Wartet man erstmal ein bisschen vergeblich, muss ein bisschen gucken. Und dann kam, sag ich mal, der Aha-Moment. Sie war irgendwann da und sie breitet sich auch aus. Man hat dann halt von Jahr zu Jahr, merkt man auch, dass die Proasupina sich viel besser noch etabliert. Ich fahre damit bei mir richtig gut mit. Und zum Aussehen oder Nachsaat gucke ich natürlich, dass ich da immer noch Lolium perenne, also deutsche Weidegras, mit drin habe, um Lücken schneller zu schließen, gerade wenn der Hund irgendwie mal auf die Rasenfläche uriniert und dann die Flächen halt auszubessern, weil einfach zu viele Nährstoffe da waren. Genau, da. Aber das war so eine Sache, wo ich auch ganz am Anfang gar nicht so mit gerechnet hatte, dass die Keimzeiten sich doch so viel unterscheiden. Und da sollte man auch mit berücksichtigen, gerade bei der Bewässerung oder beim Abdecken, gerade wenn sich die Temperaturen ändern, von heiß zu kühl, dass man da mit der Bewässerung richtig agiert.
Jetzt haben wir ja mitgekriegt, es gibt sehr viele Rückschläge, Fehler passieren. Aus welchen Fehler hast du am meisten gelernt?
Nicht zu schnell zu tief mähen, war auch so eine Sache, weil man wollte dann natürlich, oder ich habe dann einfach geguckt, okay, probiere ich mal aus, ein bisschen zu schnell runter und dann wird es natürlich, die Pflege wird sehr schnell intensiv und man muss dann auch richtig wissen, was man dann zu tun hat, relativ schnell. Ein Drittel Regel sollte man auch einhalten beim Mähen. Meiner Meinung nach, dass man nicht zu schnell runtergeht. Man sollte aber auch nicht zu viel mit den Schnitthöhen variieren. Dass man da nochmal guckt, okay, ich habe jetzt eine solide Schnitthöhe, mit der ich arbeite. Nur weil es jetzt viel heißer wird, würde ich da nicht so viel mit herum experimentieren. Genau, im Umkehrschluss nicht zu schnell runtergehen, weil das war da auch. Ich habe dann auch mal ausprobiert, okay, ich mähe jetzt einfach mal auf 10 mm und gucke mal, was passiert. Und dann sah die Fläche nicht mehr so gut aus dann danach. Und man hat dann auch, gerade wenn die Fläche noch nicht so dicht ist, hat man, wenn man auf mit der Draufsicht guckt, halt viele Lücken noch gehabt und so. Und das sah dann für den Moment nicht gut aus, aber man hat wieder eine Erkenntnis für sich gewonnen.
Ja, spitze. Du bist dann irgendwann in das Thema Proasupina gelandet. Also die erste, wenn wir gehabt haben, Haus gebaut, dann Rasen.
Ja.
Und du bist auf das Thema Supina aufmerksam geworden. Was hat dich dann an der so fasziniert, dass du gesagt hast, okay, das versuche jetzt mit der, ich nehme jetzt die Challenge Supina.
Ja.
Ich nenne es einfach mal so, nehme die Challenge Supina. Nimm jetzt mal auf und test mich oder challenge dir mal.
Naja, der wichtigste Punkt mal ganz am Anfang war, okay, sie verdrängt viel. Sie verdrängt Unkraut, sie verdrängt Poa Anua und das können viele andere Gräser nicht. Und dadurch, dass man ja auch immer gegen die Poa Anua kämpft in seiner Fläche oder viele kämpfen, je nachdem, wie tief man sich mit beschäftigt, wenn man sich normalen, vernünftigen Hausrasen will und sich nicht so tief im Thema ist, dann kann einen das gar nicht so stören. Aber es gibt doch viele, die Poa Anua stört. Und da haben wir die Supina, die ist halt sehr aggressiv im Rasen drin und verdrängt halt die Ungräser, die man nicht haben will. Das ist natürlich ein guter Punkt. Natürlich im Umkehrschluss muss man sich dann auch überlegen, Nährstoff, Bewässerung muss halt angepasst werden. Supina, kürzere Wurzeln als zum Beispiel das deutsche Weidegras, als verschiedene Sorten. Die holen sich das natürlich aus den tieferen Bodenschichten. Und das war aber nicht so schlimm, weil bei mir, ich habe Bewässer mit einem Brunnen und ich bin auch ein Fan davon, immer mal ein bisschen Wasser zu geben. Und das tut der Supina auch gut. Und ansonsten die Farbe gegenüber Poa Anua ist dann auch klar ein helleres Gras. Ja. Muss man auch mögen, aber dass man, wenn man das Flächendecken hat, hat das eine richtig schöne Verteilung und kann eine richtig schöne, gute Fläche werden.
Cool. Was für Erkenntnis hast du gewonnen, was wird bei der Poa Supina oft falsch verstanden?
Ja, also im Sprachgebrauch ist es ja so, dass sie so viele Nährstoffe braucht, so viel Wasser benötigt und deswegen wahrscheinlich bei vielen Leuten rausfällt. Da muss man aber auch immer beides zweierlei messen. Also da muss man sich wieder seine Gegebenheiten anschauen. Da bin ich immer beim gleichen Thema eigentlich, wenn ich solche Sachen beantworte. Jeder muss bei sich gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn ich ein feuchtes Klima habe, feuchte Bereiche, dann kann die Poa Supina super sein. Da brauche ich gar nicht viel mehr bewässern, weil es sowieso grundlegend schon feuchter ist. Ich glaube, dieser Punkt bei der Poa Supina wird immer so gesagt, ja, macht es mal oder macht es halt mal nicht. Und das schreckt manche ein bisschen ab. Und dann sind andere Gräser, möchte ich jetzt keins hervorheben, aber die sind dann halt ja ein bisschen beliebter oder wird gesagt, das ist das einfache Gras. Ja. Also das ist für dich einfach, du musst nichts machen. Ja. Da wäre ich auch vorsichtig mit den ganzen Sachen. Man muss immer was machen, man muss nur wissen, was man tut.
Und was war für dich das der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Poa Supina, ja, die Challenge im Jahr, weil das kann bei mir funktionieren. Mhm. Was war da so der Moment dran?
Da habe ich einfach geguckt. Wie eben auch schon gesagt, dass ich da die helleren Grassorten, die haben sich bei mir ein bisschen rausetabliert und da wollte ich ein homogeneres Bild haben. Und dann habe ich bei mir einige Bereiche in äußeren Bereichen, die ich damit schließen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt Poa Supina, weil wenn du sie einmal drin hast, kriegst du sie auch nicht mehr so schnell raus, gerade weil sie so aggressiv ist. Aber wenn sie drin ist, dann kann es auch richtig schön werden. Und genau, dann hatte ich angefangen, mir die außen reinzubringen, war mega zufrieden. Auch mit, wie die Blätter aussehen, wie das Gesamtbild in diesem einzelnen Bereich ist, hat man den Unterschied gesehen und deswegen vollflächig dann in die Fläche einbringen und alles ein bisschen anpassen.
Ja, super. Wenn du jetzt auf dein gesamtes Projekt schaust, ich nenne es einfach jetzt mal Nono Supina Lab. Ja. Wenn du jetzt auf das Projekt schaust, was macht dich da besonders stolz?
Erstmal danke, dass wir da überhaupt so in die Richtung gehen konnten und da so eine Mischung zusammen ausarbeiten können. Was mich daran so richtig fasziniert ist, dass wir natürlich jetzt eine Mischung damit auf die Beine gestellt haben, wo ein gewisser hoher Anteil von Poa Supina drin ist, den man auch wirklich dann sieht, weil man dann natürlich auch das, was man eigentlich kaufen will, Poa Supina auch drin hat und man hat eine schnelle Etablierung. Im Umkehrschluss hat man aber auch das deutsche Weidegras, 60% drin, dass man am Anfang auch schon was Grünes sieht, weil, wir sind mal wieder bei dem Punkt, Keimzeiten, Poa Supina braucht ein bisschen länger, die sieht man nicht gleich am Anfang. Deswegen haben wir da auch einen großen Teil vom deutschen Weidegras mit drin, dass wir erstmal eine schöne Begrünung haben und auch einen Schutz. Und dann haben wir auf der anderen Seite wieder Poa Supina, die dann über einen längeren Zeitraum reinkommt, sich dann über 1-2 Jahre ausbreitet und das Ganze dann übernimmt. Und so hat man eine homogene Verteilung. Und gerade wenn man Poa Supina haben will, meiner Meinung nach auch ein richtig gutes Verhältnis, zumindest von dem, was man kaufen möchte, nämlich Poa Supina und dem, was man dann halt auch bekommt.
Für welchen Kunden ist jetzt diese Mischung, würdest du sagen, hey, für die passt die perfekt? Wie müsste ich als Kunde jetzt sein, damit ich sage, hey, wow, diese Mischung ist meine Mischung?
Also da bin ich auf jeden Fall bei dem Punkt. Erstmal, der Kunde muss sich natürlich auch mit dem ganzen Thema ein bisschen beschäftigen. Schattenverträglichkeit ist natürlich so eine Sache. Gibt es auch viele Schattenrasenmischungen, die man da vielleicht in Erwägung zieht. Gerade die Kunden, die wirklich Bäume haben, viele schwere Bedingungen, nicht nur eine Sonneneinstrahlung, für die kann das sehr interessant werden, weil die Poa Supina dann sich auch ein gutes Arbeitsklima hat. Und ansonsten, bin ich aber auch der Meinung, jeder, der die haben möchte, also der sowieso mit dem Gedanken spielt, ich möchte Pua Supina im Garten haben, für den ist die interessant, um das mit reinzubekommen. Weil der Anteil ist höher gewählt und man muss sich dann auch bewusst sein, dass man die Pua Supina haben will. Und gerade wenn man sich dafür dann schon entschieden hat, für die Rasensorte, weil man die gut findet, weil man vielleicht andere Gräser verdrängt, da hat jeder seine eigenen Punkte, die er damit reinnimmt. Dem kann ich das eigentlich nur ans Herz legen, dass man sich die Mischung zumindest mal anguckt und guckt, ob das für den einen oder anderen einfach die richtige Wahl ist.
Ja, jetzt habe ich ja erfahren dürfen in unsere Vorgespräche, dass ihr auch eine Hündin habt.
Ja.
Und auch das hat er mit eingespielt, mit den 60% Weidelgras, weil sie natürlich auch was standhalten muss.
Genau.
Da hast du auch schon sehr gute Erfahrungen damit erzielen können.
Definitiv. Oder? Also wir haben ja auch Sorten jetzt von Allolium Perenne genommen, vom deutschen Weidelgras. Da, wo wir eine vernünftige Scherfestigkeit haben, der Rasen hält es aus und Lolium ist relativ schnell dann auch mit drin. Heißt, wir haben eine gute Begrünung und haben dann einfach auch ein gutes Mittel, um dann auch eine Nachsaat zu machen. Gerade wenn man die Kombination hat, man macht die Urinstellen zum Beispiel, holt man dann raus. Gibt es auch ein, zwei Videos bei mir, wo man dann sieht, ist auch nicht schwierig, dass man das mal vernünftig dann nachsieht. Und dann hat man die Lolium wieder, die als erstes kommt, hat aber im Umkehrschluss auch wieder seine Pua Supina, die man dann langfristig mit einbringt. Und deswegen auch nochmal den Punkt Lolium Perenne. Also sehr schnelle Keimzeit, ist super.
Also auch perfekt für Haustierbesitzer.
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, weil gerade wenn man diese Ausbesserung hat in der Fläche, möchte man natürlich auch eine Rasensorte haben, die schnell keimt und schnell wächst und wieder ziemlich schnell grün ist. Und die Pua Supina, hatte ich ja eben auch schon gesagt, nehmen wir dann halt noch mit rein. Die kommen dann später, dann denkt man immer erstmal, oh, jetzt ist ja schon alles grün. Die kommt dann und verbreitet sich dann wieder und macht dann wieder die Stolonen, die oberirdischen Ausläufer.
Spitze. Dennis, wenn du jetzt über deine Rasenfläche drüber gehst, du bleibst schon mal stehen und du schaust nach unten, was macht dich da besonders stolz?
Auch wieder der Anblick. Also kann ich auch nur immer Bezug drauf nehmen. Ja, dass er dicht ist, dass man sich einfach mit der Materie beschäftigt hat und einfach mit der Zeit auch weiß, okay, ich habe jetzt weiß, wo die Stellschrauben sind und kann da dann weiter angreifen und alles noch ein bisschen dichter bekommen. Und das kommt dann aber auch mit dem Mähen zusammen. Das ist auch so eine Sache. Mähen, Mähintervalle sollte man vernünftig mit anpassen. Supina ist auch ein Rasen, mag sehr viel gemäht zu werden. Und das sollte man dann einfach machen. Und dann wird man auch glücklich mit seiner Mischung.
Ja. Dennis, wir arbeiten jetzt seit ein paar Wochen zusammen und es freut mich ja, dass du da bist. Dass du heute da bist, war ja dem geschuldet, dass du gesagt hast, hey, wir sind in Tirol am Wildenkaiser Urlaub. Genau. Und dann habe ich gedacht, hey, wir sind da doch nur ein paar Kilometer weg.
Genau, hat sich also, auf jeden Fall angeboten.
Wir sind jetzt einmal schon ein bisschen durchgegangen und die Frage, hast du deine Freundin überzeugen müssen, dass du dann daherkommst?
Nee, definitiv nicht. Die ist das ja auch schon ein bisschen gewohnt von zu Hause, dass sich das um Thema Rasen dreht und dass man da sich drüber öfter mal austauscht mit anderen Leuten. Und sie ist auch schon im Thema mit drin, war auch richtig interessiert.
Okay.
Hund haben wir ja auch mitgebracht, der war auch interessiert. Ja. Und genau deswegen, also bietet sich an und freut mich auch über die Gelegenheit, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, wie kommt überhaupt der Rasensamen hier an, wie kommt er in den Sack rein oder genau in die andere Verpackung. Mhm. Und wie das drumherum halt einfach alles läuft, weil das ist auch mir nicht so geläufig gewesen und ich glaube, den meisten ist es auch nicht so geläufig und was da einfach auch für eine Arbeit noch mit hintersteckt.
Jetzt eine spannende Frage, was hat dich am meisten fasziniert, weil wir sind ja auch durch den Betrieb durchgegangen, ich habe da dürfen unseren Betrieb ein bisschen präsentieren, vorstellen, einfach mal Einblicke zu geben, wie arbeiten wir, was sind da unsere Herausforderungen, auf was achten wir, damit, wie du gesagt hast, am Ende des Tages aus den Einzelkomponenten dann eine fertige Mischung wird. Was hat die jetzt im Zuge des Rundgangs am meisten fasziniert?
Ja, das Wichtige oder das, was richtig cool ist, sind die Individualmischungen. Es ist nicht nur eine Mischung fertig gemacht, hingelegt und für den Kunden bereitgestellt, sondern man hat auch noch die Möglichkeit, selber seine Mischung anzupassen. Jemand, der verschiedene Bedingungen hat, also schattenverträgliche, Sonne, dass man da sich seine Mischung zusammen konfigurieren kann und dann auch eine Beratung hat im Hintergrund mit dem Dashboard, das man dann noch hat, wenn man da seine Rasensamen kauft. Einfach weiterhin auch eine gute Unterstützung. Das bietet auch nicht jeder und das ist ein richtig guter, richtig guter Punkt, um da weiter mit zu arbeiten, weil Rasenpflege ist nicht nur Rasen kaufen, sondern auch sich damit danach noch weiter zu beschäftigen.
Ja, cool. Vielen Dank. Was hat dich am meisten überrascht?
Überrascht? Die Dimension. Also war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist sehr riesig, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es so riesig ist wie jetzt, dass hier Hallen sind, wo die Rasensamen gelegt werden, dass verschiedene Bereiche sind, von der automatischen Abfüllstation bis zur händischen, verschiedene Bereiche. Und genau, das war mir eigentlich, das hat mich auch überrascht, dass er so flexibel unterwegs ist, dass man hier so flexibel unterwegs ist und genau das Thema Rasen halt auch so pflegt.
Ja. Was ist der Moment gewesen, der was bei dir wahrscheinlich am meisten hängen bleibt?
Ja, auf jeden Fall der Moment, dass ich ein super positives Bild erstmal habe von dem, was wir auch im Vorfeld schon besprochen hatten. Ja, gesagt, meine Kooperation miteinander. Und genau so habe ich mir das ehrlich gesagt auch vorgestellt, dass das so im Hintergrund läuft. Und das nimmt mich einfach positiv mit nach Hause, dass es genau die richtige Entscheidung ist, mit dir und mit euch zusammenzuarbeiten und in Zukunft das ein oder andere in die Richtung vielleicht noch mehr mitzugestalten. Und genau, das ist so ein Punkt.
Cool. Wenn ihr jetzt dann wieder zu Hause seid, dann erzählt man natürlich vom Urlaub. Wenn man dann erzählt, ja, wir haben uns dann auch eine Saatgutfirma anschauen, dann werden wahrscheinlich in deinem Freundeskreis manche sagen, was?
Ja.
Wahrscheinlich mit den ein oder anderen Fragezeichen und singen. Was würdest du denen erzählen, wenn jemand fragt, was hast du bei Schwarzenberger gesehen oder was ist Schwarzenberger?
Ja.
Wenn du es kurz beschreiben sollst, was würdest du da sagen?
Ja, also erstmal zu dem Punkt, meine Freunde wissen natürlich auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und die hören natürlich auch so immer mal was davon, gerade wenn sie mich auch mal ansprechen. Und ja, was würde ich denen sagen? Also, was ich eben auch schon gesagt habe, viel läuft im Hintergrund mit den individuellen Sachen. Es gibt viele verschiedene Rasensorten. Es gibt aber auch noch andere Sachen, Begrünung außerhalb oder so, ist auch ein Thema mit den Blumen in Vorgärten zum Beispiel. Also, dass man da auch noch ein Hauptaugenmerk drauf legt. Und einfach die ganze Vielfalt, die dahinter steckt, das würde ich denen sagen. Und halt, dass man halt auf den Kunden individuell eingeht. Oder auch geht. Und das ist eine richtig schöne Sache. Und wenn man sich da eine vernünftige Rasensorte raussuchen will, dann würde ich das auf jeden Fall als eine sehr gute Adresse ausweisen, weil man da auch ein richtig schönes Feedback bekommt.
Ja, spitze. Super. Ja, vielen Dank. Hast du auch irgendwas mitgenommen, wo du sagst, hey, das könnte jetzt, wenn das Subina-Projekt, sage ich mal, gut angelaufen ist, schon Folgeideen?
Ein paar Folgeideen gibt es sicherlich schon.
Du musst auch jetzt nicht zu viel spoilern.
Nee, genau. Also da möchte ich aber mich auch erstmal auf das ein bisschen beschränken, dass man sagt, okay, das, was jetzt bei mir passt, Proa Supina, auf meiner Fläche, dass das nur vollflächig etabliert ist, dass man da wirklich drauf guckt. Und dann gibt es natürlich ein, zwei andere Flächen bei mir im Freundeskreis oder in der Familie, wo man dann auch nochmal gucken könnte. Vielleicht kann man was anderes nehmen, da mal einbauen und schauen, wie funktioniert das, weil das vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch interessant ist. Und da gibt es sicherlich schon Ideen, aber das spoilern wir nicht so viel, sondern schauen erstmal auf die aktuellen Gegebenheiten.
Spitze. Und wenn wir jetzt aber doch etwas in die Zukunft schauen, jetzt nicht zu weit, aber gerade mal jetzt die nächsten paar Wochen, was ist momentan so deine größte Herausforderung in der Rasenpflege?
Meine größte Herausforderung ist jetzt auch noch die Etablierung der Poa Supina, gerade auch bei den heißen Temperaturen. Also ich würde natürlich, mir kitzelt jetzt schon in den Fingern, da wieder weiterzumachen, aber aufgrund der Temperaturen und der längeren Keimzeit muss ich da natürlich auch ein bisschen gucken, dass ich das vernünftig etabliere und da sind dann manchmal auch ein bisschen die Hände gebunden.
Mhm.
Genau, aber darauf lege ich jetzt erstmal einen Fokus. Nicht zu viele Baustellen aufmachen, gibt privat noch andere Sachen, die man noch zu tun hat und das möchte ich eigentlich auch nochmal mitgeben, dass man da halt Rasenpflege betreiben kann, aber man kann es auch, es nimmt einen nicht so viel ein, wenn man es einmal vernünftig hat, wie viele vielleicht denken, also dass sie denken, okay, ich muss jetzt nur für den Rasen leben, weil das ist es nicht. Wenn man da einmal die Werkzeuge in der Hand hat, dann kann man das richtig schön mit auch in seinen Alltag integrieren. So.
Ja, super. Denn es gibt jetzt irgendeinen Punkt, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt noch ausprobieren.
Heuer. Ja, vielleicht kann man sich nochmal, ich bin da zwar ein bisschen erst schon abgekommen von dem Greens, von den Golf-Greens, weil man da natürlich auch noch ein bisschen anders arbeiten muss als in einem Hausgarten, nenne ich es jetzt mal. Ne? Aber das könnte vielleicht irgendwann sein, dass ich mir sage, okay, ich mache mir mal so einen Bereich und ich gucke mal mit dem Bodenaufbau ein bisschen in die Richtung zu gehen und mit anderen Grassorten noch zu arbeiten, die wirklich richtig tiefschnittverträglich sind.
Ja.
Da muss man aber auch gucken, was die Zeit zulässt. Also, das könnte vielleicht so in die Richtung nochmal gehen, aber mittlerweile bin ich erstmal so zufrieden, dass ich auch so Fußballstandard, sage ich mal, im Privatgarten
habe. Ja, spitze. Ja, sehr cool, aber spannendes Projekt auf jeden Fall, also wenn es daherkommt. Wo siehst du aktuell die größten Chancen für die Hobbyrasenbesitzer?
Eine gute Chance ist natürlich, sich verschiedene Rasensorten auch mal anzugucken. Gerade hier in dem Unternehmen kann man das sehr gut machen. Man hat verschiedene Reinsaaten auch, die man sich angucken kann. Und gerade für Rasenbesitzer, die vielleicht jetzt neu an das Thema rangehen, kann das auch eine Möglichkeit sein, was zu etablieren. Man muss ja nicht komplett seine Rasenanlage komplett wegmachen und neu. Man kann ja auch gucken, was hat man für Sorten. Die kann man ja auch teilweise gut analysieren. Man kann dann gucken, okay, ich kann auch vielleicht eine Reinsaat mal nachsehen. Das ist halt ein guter Punkt, um da auch nochmal ranzugehen, dass man nicht sagt, okay, ich nehme eine Mischung, sondern ich gucke mir einfach auch an, was habe ich für einen Bestand und ich werte den einfach ein bisschen auf. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Da muss man halt auch ein bisschen
gucken. Ja, muss man sich schon ein bisschen in das Thema dann...
Ja, genau, da muss man halt schon ein bisschen drin sein.
Ja,
aber ich glaube, wer sich den Podcast anguckt, der beschäftigt sich mit dem Thema. Und also so schlimm ist es nicht.
Ja, super. Dennis, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über, wie du in diese Supina-Bubble reingekommen bist, wie du arbeitest, was deine Herausforderungen sein, was auch deine Erfolge, aber auch deine Rückschläge sein. Und wenn man jetzt den Hörer einen Tipp mitgeben müsste, also du darfst jetzt einen Tipp den Hörer geben und sagst, hey, wenn du etwas mitnimmst, genau, auch achte auf diesen einen Punkt, nicht 10, sondern nur einen. Was wäre der? Was wäre der Dennis-Moment?
Also, ein richtiger Tipp und den will wahrscheinlich keiner, aber Fehler machen. Fehler machen sollte man, um dann daraus zu lernen. Und das kann ich auch jedem nur mitgeben. Schaut euch euren Boden an, schaut euch eure Rasensorte an, dann sucht ihr euch die Rasensamen aus und dann passieren auch Fehler und aus den Fehlern lernt man. Und dann, nur dann kann es gut werden, wenn man dann wirklich auch mal was durchgemacht hat, sage ich mal. Und sehen, okay, da wird es jetzt bräunlicher, da haben wir vielleicht eine Rutschspritzigkeit drin, verschiedene Krankheiten, Rasenkrankheiten, die da kommen und dann damit umzugehen. Das muss man machen, um dann halt auch langfristig vernünftigen Rasen zu haben.
Ein mega cooler Abschluss. Also ich glaube, besser kann man es nicht haben. Man spürt richtig deine Leidenschaft in diesem Thema. Das macht richtig Spaß. Mir hat es eine Riesenfreude bereitet, dich heute als Gast mit dabei zu haben. Vielen Dank für den ehrlichen Einblick in deinen Rasenalltag. Auch vielen Dank, dass du im Urlaub mit deiner Freundin und deiner Hündin die Zeit aufgenommen hast, zu uns nach Völs zu kommen. Hat mich riesig gefreut. Jedes Mal gerne wieder. Vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick. Und übrigens, wir werden auch die Nonolan-Rasenmischung unten in den Shownotes verlinken, damit jeder, der was jetzt da richtig das Kribbeln gespürt hat, auch direkt zu dieser Mischung kommt, die was man gemeinsam mit dem Dennis, beziehungsweise der Dennis gemeinsam mit uns entwickelt hat. Und ich wünsche dir viel Spaß in deiner weiteren Rasenpflege, viel Erfolge, viele Lernmomente.
Genau, und die gehören dazu.
Ja, so ist es, die gehören dazu. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und eine schöne Woche.
Dankeschön.